Yumi, du bist in Nigeria geboren, in London aufgewachsen und lebst seit vielen Jahren in Deutschland. Migration ist also Bestandteil deines Lebens. Was bedeutet Migration für dich?
Ja, ich bin quasi, wie du sagst, ein lebender Exemplar für jemanden, das in mehrere Länder sein Leben gewohnt hat. Migration ist für mich komplett normal. So, aber ich bin eine Ausnahme oder nicht das typische Bild. Ich stelle nicht das typische Bild dar, wenn du jemanden auf der Straße triffst und fragst, was denkst du über Migration? Sie werden sagen, das ist eher was von der allgemeinen Stimmung im Land geprägt ist, dass Migration sollte eingedämmt werden und. Das kommt aber, wenn sie mich sehen, wenn sie nicht drauf kommen, ich bin freiwillig hier, ich war in anderen Ländern unterwegs, ich bin ein netter Contributor, ein netter Gewinn für die Gesellschaft, in viel Steuerzahle, etc. So, deshalb will ich dann mit dir diese Konversation haben, weil ich sehe, dass die Emotionalität, das mit dem Thema verbunden ist, verhindert sinnvolle Lösungen, die Entwicklung von sinnvollen Lösungen. Wenn wir Beispiele von erfolgreicher Migration sehen können, das würde uns sehr viel helfen, richtige Entscheidungen zu treffen, wie wir unser Asyl- und Migrationssystem gut gestalten.
Du hast es ja schon etwas angedeutet. Es gibt seit vielen Jahren auf der Tagesordnung, auf der politischen Tagesordnung, das Thema Migration in der EU als EU, aber auch in den Mitgliedsländern spielt es eine große Rolle. Wie schaust du auf diese Debatten?
Ja, es ist besorgniserregend wegen dieser Emotionalität. Aber wenn du siehst, dass in manchen Regionen, wo weniger Migranten sind oder Asylsuchende sind oder Flüchtlinge sind, da herrscht die meisten extreme Meinungen gegen Migration. Woran liegt es? Es kann sein, dass es an der fehlende Kontakt, alles was nicht bekannt ist, ist erstmal suspekt. Aber es ist ganz klar zu sehen, wenn du an der Karte schaust und von der Folge, zum Beispiel vor kurzem der Folge in Wählen bei der AfD in Deutschland und so, sieht man ganz klar, in Bereichen, wo viele gemischter ist, haben die Rechtspopulisten nicht so viel gewonnen. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten, diese Integration und die Chance zu haben, mit Leuten wie ich zu sprechen, zu reden.
Also du würdest sagen, es ist ein Mangel einfach an Kontakt. Also wenn man wenig Erfahrung hat, wenig Austausch, wenig Begegnungsmöglichkeiten hat mit Menschen aus anderen Ländern, dann verschärft das die Ablehnung, die ablehnende Haltung.
Ja, ich bin fest davon überzeugt. Es klingt banal und doof, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und nur so kann es so verbreiten, dieses Hass und Ablehnung von Fremden.
Du lebst ja selbst in München überwiegend.
Ja.
Da lebst du mit deiner Familie. Wie erlebst du das dort? Also Bayern gilt ja auch als ein Land, das nicht ganz einfach ist. Bayern hat die Grenzen geschlossen. Aber München, ist das ein Land, wo du, oder eine Stadt, ein Ort, wo du dich integriert fühlst?
München ist eine Insel der Glückseligkeit. Es ist an der Stadtviertel, wo ich wohne, ich glaube, ist eine der sichersten. Wir haben immer wieder einen Bericht von der Polizei. Es ist eine der sichersten in Deutschland. Und es ist wahrscheinlich, weil es eine von der mehr wohlhabenden Stadtteil. Das sieht man auch. Nicht nur das Kontaktfehlende, aber auch dieses Isolation, das du kriegst mit Wohlstand. So, wenn die Gesellschaft in allgemein nicht gut geht, so, nicht so viel Wohlstand, da gibt es Spaltung. Das heißt, im Umkehrschluss, es ist besser, dass du sorgst davor, dass die Mehrheit von den Leuten ein Wohlstandsgefühl haben. Dann fangen sie nicht mehr an, Leute zu suchen, Blame. Mhm. Leute zu suchen, die schuld sind an eher fehlenden Wohlstand. Das ist, die sind meine empirischen Gefühle aus meiner Erfahrung. Ich habe nicht alles recherchiert oder es ist nur, was ich beobachte. Mhm. In Orten wie München, wo viel Wohlstand ist, obwohl nicht so viel integriert ist, also nicht so, was ist das Wort, cosmopolitan, wie sag mal Köln oder Berlin. Du hast dieses Misstrauen und Ablehnung nicht so, ich spüre das nicht so viel, als ich das spüren würde, wenn ich nach andere Bereiche von Deutschland fahren würde. Und ich mache mir so einen Gedanken, ich würde keine Städte nennen, weil ich will das Problem nicht noch schlimmer machen, indem ich Namen und Shame machen, aber ich muss mich schon überlegen, ob ich an bestimmte Bereiche von Deutschland allein reisen würde. Das muss ich schon sagen. Aber wenn es dazu beitragen würde, besseres Verständnis zu haben, das würde ich dann natürlich machen.
Ich möchte ein bisschen schwenken auf eine andere Diskussion, die in Deutschland im Zusammenhang mit Migration immer wieder auftaucht. Das ist das Thema Fluchtursachen. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man Fluchtursachen bekämpfen muss. Und dazu habe ich mehrere Fragen. Meine erste Frage zu diesem Thema an dich ist, Migration aus deiner Sicht eigentlich gleichzusetzen mit Flucht? Also in dieser Diskussion wird ja sehr stark Migration und Flucht gleichgesetzt. Wie wertest du das?
Das ärgert mich an. Ja, weil Migration ist teilweise so freiwillig, wie in meinem Fall, ist freiwillig wohne ich hier oder in England oder wie auch immer. Das ist eine Migration oder ich komme vor eine Arbeit. Flucht heißt, du musst fliehen. Du kannst nicht länger dort wohnen, in Sicherheit wohnen. Oder deine Lebensgrundlage sind nicht mehr da. Aufgrund von Sachen, die du nicht kontrollieren kannst. So, was mir einfällt, und ich bin auch dabei, ein Lied darüber zu schreiben, ist irgendwas, das klingt so gut wie die Europäische Common Agricultural Policy auf Deutsch. das Agrarpolitik. Sagen wir Agrarpolitik. Ja. Europäische Agrarpolitik. Wie mit seinen Subventionen über Jahrzehnte da diese Butterberge und Milchlachen und so weiter produziert hat. Und teilweise dann zu Dumpingpreisen diese Produkte in afrikanische Länder exportiert hat und da dort kaputt gemacht haben. Das Stichwort Chicken's Foot, europäische Hähnefüße, die da hier nicht gewollt sind, wird dort zum Dumpingpreis abgelegt und dann die lokale Hersteller, die lokale Bauern und Hundevertriebe, die gehen kaputt. Und die Leute können da nicht mehr leben und suchen dann die Flucht. Überfischen ist gleiche Geschichte. Die Fische gehen kaputt. Ich muss anders tun. Die können dort nicht bleiben. Und die sind für mich der Fluchtursachen, die nicht so oft darüber geredet wird, dass wie europäische oder andere Regionen Politik die Flucht verursacht und vielleicht anschaulicher ist dann Kriege als Fluchtursache. Wenn du Proxykriege hast, wie du in Syrien gehabt hast, vertreibst du dann Millionen von Menschen, weil sie dort nicht mehr sicher wohnen können. Die müssen weg. Und wenn die USA und vielleicht Europa auch und Russland alle ihre geopolitische Strategien da austragen in ein drittes Land, das verursacht auch Flucht. Das ist natürlich eine komplizierte Antwort.
Ja, das ist ja auch kompliziert. Es ist leicht gesagt, Fluchtursachen zu bekämpfen, aber wenn man dann genauer hinguckt, die letzte sehr große Fluchtbewegung oder Migrationsbewegung gab es ja eben vor 10 Jahren. Und vor 10 Jahren ist viel geredet worden über Fluchtursachen zu bekämpfen. Ja. Aber passiert ist ja in Wirklichkeit, wenn ich das so richtig wahrnehme, nicht viel, ne?
Ja, es ist sehr schwierig. Nur die Emotionen sind höher und höher gekocht. Die Kommunen und Länder, die versuchen, ihr Bestes zu tun, haben die Ressourcen nicht, weil die Anzahl der Menschen so viel zu groß war. Wegen dieser ganze geopolitische Verschiebungen. Ich glaube, kein System kann mit so einer großen Verschiebung gucken, aber vielleicht ist es jetzt der Ansporn für eine normale Fluktuation der Rahmenbedingungen festzulegen. Weil es gab auch in der Vergangenheit Bereiche, wo eine normale Fluktuation gab. Zum Beispiel, glaube ich, in Spanien in den 70er Jahren, glaube ich, war es normal für Saisonarbeiter aus Nordafrika, Marokko, Algerien hin und her zu sein, visumfrei. Und das hat nicht dazu geführt, dass überrannt worden ist. Weil die Leute sind dann nach der Saison wieder daheim gegangen. Wenn du die Rahmenbedingungen schaffst, dann kann es eine normale Hin- und Her-Bewegung sein, geben.
Also das heißt, du würdest sagen, wenn die Menschen im Grunde geschlossene Grenzen haben, wird es viel komplizierter, als wenn sie die Möglichkeit haben, jederzeit zu kommen und zu gehen. Genau. Also es geht ja dann oft um Saisonarbeit in der Landwirtschaft, dass also zu Erntezeiten viele Leute gebraucht werden und dann nach Europa gekommen sind. Und wenn die Erntezeit vorbei war, haben sie Geld verdient gehabt, genug, um wieder zurückzugehen und für eine längere Zeit zu leben, für ihre Familien zu sorgen. Nicht? Das meinst du damit?
Ja, genau. Ich glaube nicht, dass man davon ausgehen soll, dass jeder in einem Land bleiben will.
Und das ist jetzt natürlich schwierig. Jetzt kommt man überhaupt gar nicht mehr rein. Und wenn man drin ist, geht man nicht mehr raus.
Ja, genau.
Weil man dann nicht weiß, ob man wieder reinkommt. Ne?
Genau.
Das heißt, die verschärften Grenzregelungen machen es eigentlich komplizierter.
Ja.
Wäre deine Beobachtung.
Ja, ich habe versucht, dieses Theorie nochmal mit anderen Leuten zu diskutieren. Aber sie sagen, nee, das kann nicht sein. Du kannst keine offene Grenzen haben. Ich sage, warum nicht? Ich bin erstmal Ingenieur. Für mich sind alle möglichen Lösungen erstmal möglich, bis du das nachweisen kann, dass es nicht funktionieren wird. Wenn du es von vorne aus ausschließt, dann du bleibst dir nur die wenigste Lösungsräume, dass du dich erlaubst. Du musst wirklich denken an alle möglichen Lösungen, weil es ist ein kompliziertes Problem.
Dann schließe ich da noch mal eine Frage im Blick auf Fluchtursachen an. Was würde denn Menschen motivieren, in ihren Ländern zu bleiben, in denen sie geboren sind?
Es ist das Gleiche wie Menschen hier. Was würde Leute motivieren, hier zu bleiben? Du kannst dir hier was schaffen, du kannst hier in Sicherheit leben, du kannst hier dich entfalten. Das ist, was du dann ermöglichen musst in die anderen Länder. Zumindest nicht dagegen arbeiten, wie bei in der Agrarpolitik damals.
Mhm.
So mindestens nicht verhindern, dass die Leute ihr Leben leben können.
Ich möchte jetzt nochmal einen kleinen Schwenk machen. Meine Fragen, die ich bisher gestellt habe, haben einen bestimmten Akzent. Sie sind immer auf die Begrenzung von Migration gerichtet, also Fluchtursachen bekämpfen und so weiter. Ist das eigentlich aus deiner Sicht sinnvoll, Migration eher als Problem zu sehen, wie das also in der aktuellen Diskussion auf EU-Ebene, aber auch in den Mitgliedsländern, in vielen Mitgliedsländern der Fall ist? Oder bringt Migration nicht auch Chancen für alle Beteiligten, also sowohl für die Menschen, die nach hier kommen, als auch für die Gesellschaften, aus denen sie kommen? Wäre das nicht, oder wie siehst du das? Ich will es mal so rum, ich will es mal offener formulieren, die Frage. Wie siehst du das, Migration als Chance? Ist das eine Chance aus deiner Sicht?
Ich glaube, ich bin vereinnahmt. Ich weiß nicht, ob ich diese Frage objektiv beantworten kann, weil von mir aus ist es natürlich eine Bereicherung von beiden Seiten. Ich kann es nicht vorstellen, wie es das Schlimme sein kann, weil man lernt mehr als, ja, beide Seiten lernen andere Kulturen kennen, andere Denkweise. Es gibt andere Ansätze, wirklich von die ins Land kommen. Und muss man auch schauen, wie viel Patente und so weiter von Migranten geschafft worden sind. Das ist auch ein Beispiel in der Covid-Pandemie.
Ja.
Das gibt viele Beispiele. Und ich glaube, die Antwort, die du gibst, sagt viel mehr über dich als über das Problem.
Mhm.
Wenn du denkst, ah, es kann nicht gut gehen, kommt aus einer Position der Furcht. Wir werden überrannt. Unsere Traditionen werden missachtet und. Wenn du aus diesem Gedankenmuster kommst, dann wirst du nicht, es wird dir nicht möglich zu sehen, Migration zu sehen also als Chance. Wenn du aus dieses Muster kommen kannst, dann wird sehr schnell klar, dass es eine Bereicherung ist. Ja. Und es ist sehr wichtig auch, dass Asylsuchende oder Geflüchtete arbeiten dürfen. Das ist unheimlich wichtig, weil das gibt mir selber eine Würde, an die beitragen dann zum Land.
Mhm. Den Gedanken möchte ich noch mal ein bisschen weiterspinnen und auch so langsam zum Ende kommen. Es gibt ja in der aktuellen migrationspolitischen Entwicklung in Deutschland und Europa heftige Diskussionen. Die deutsche Bundesregierung hat in den letzten Jahren wieder Grenzkontrollen eingeführt. An der deutsch-österreichischen Grenze bereits seit 2015. Dann kamen Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien, der Schweiz ab 2023, ab Oktober 2023 dazu. Und seit September 2024 gibt es zudem noch regelmäßige Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich, Dänemark, Belgien, Niederlanden und Luxemburg. Die aktuelle Bundesregierung hat diese Kontrollen als solche auch noch mal verschärft. Also sie hat nicht nur ausgeweitet, sondern auch die Kontrollen verschärft. Viele Juristen und auch Politiker aus den Nachbarländern halten diese Grenzschließung für rechtswidrig und haben dafür auch stichhaltige Gründe genannt. Und ein bayerisches Gerichtsurteil weist auch in die gleiche Richtung und sagt, dass, und auch neuerdings ein Urteil aus Berlin, dass diese Grenzschließung gegen europäisches Recht und auch andere Rechtsnormen verstoßen. Aber mal unabhängig von der juristischen Einschätzung der Grenzschließung, hältst du solche Maßnahmen für eine sinnvolle Politik angesichts der globalen Migrationsbewegung und der globalen Veränderungsprozesse, die du ja eben auch schon ein paar Mal angesprochen und skizziert hast? Kann das eine wirksame, eine sinnvolle Antwort auf die Fragestellungen sein, mit denen wir das migrationspolitisch insgesamt zu tun haben?
Ich kann wirklich nur mein Gefühl sagen, ich versuche mich zu versetzen in der Schuhe jemand, das auf der Flucht ist oder Asyl beantragen muss. Wenn du weißt, dann wird deine Grenzen kontrolliert, du wirst einen anderen Weg finden, ins Land zu kommen, damit du Asyl beantragen kannst. So, wir müssen schauen, wie viel die Zahlen an, aber meine Einschätzung ist, dass diese verschärften Kontrollen werden nicht mehr so viele Leute ausweisen. Es verursacht viel Ärger mit den Nachbarn und mit der eigenen Bevölkerung, die Grenzgänger. Und was mir wirklich noch mehr Sorge macht, fängt an dann mit der Profilierung. Denn wirklich normale Leute werden dann öftermals angehalten, fast jeden Tag, weil sie so aussehen, als ob sie vielleicht Migranten oder Asylbeantrager sind, obwohl sie schon längst hier Residenz haben. Das ist eine negative Auswirkung, die ich befürchte. So, ich hoffe, dass bald wird Schluss damit.
Ja, das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, wenn ich zwischen Belgien und Deutschland pendle, nehme ich meistens den Zug und steigt dann in Aachen um, und ich bin da noch nie kontrolliert worden, aber auf dem Bahnhof, wo die belgischen Züge ankommen und Leute aus Belgien aussteigen, sind immer Polizisten da, in der Regel so zwischen 5 und 10 Polizisten und Polizistinnen, die sich die Menschen raussuchen, von denen sie den Eindruck haben, die sehen nicht deutsch aus. Ich sag's mal sehr vorsichtig und freundlich. Ich sehe ziemlich deutsch aus, ich bin noch nie kontrolliert worden, aber es gibt andere Leute, die müssen damit rechnen, ja, das ist mir auch aufgefallen, ja.
Und was macht es mit dir? Es führt nicht dazu, dass du weiter integriert und eine gute Stimmung für das Land hast.
Ja. Ja, das frage ich mich dann auch. Ne? Was macht das mit den Leuten, wenn du da erstmal rausgepickt wirst, weil du irgendwie nicht so aussieht, wie man denkt, dass Leute in Deutschland aussehen. Ne? Und dann denke ich mir auch, ja, wie würde ich darauf reagieren, wenn ich so behandelt würde in dem Land, wo ich lebe. Ne? Ja.
Nicht fördernd, nicht integrationsfördernd.
Dann aber noch eine letzte Frage. Das ist ja deutlich geworden in unserem Gespräch, du hast selbst Migrationserfahrungen. Und gesetzt den Fall, die Europäische Union oder gar die Bundesregierung würden in einem unvorhergesehenen Anfall von Klugheit und Weisheit dich und andere Menschen mit Migrationserfahrungen einladen zu einem Beratungsprozess über Migrationspolitik. Was wären deine wichtigsten Empfehlungen an die Europäische Union und auch an die Bundesregierung?
Hab keine Angst.
Bitte?
Hab keine Angst.
Hab keine Angst, ja.
Weil für mich ist alles ziemlich angstgetrieben. Angst vor unkontrollierter Migration, überrannte Schulen und Kitas. Wenn du mehr Schulen und Kitas bauen willst, dann musst du deine Cum-Ex-Cum-Cum-Geschichten in den Griff kriegen. Würde ich sagen. So, wir müssen das Gesamtkontext sehen. So, handeln nicht nie aus Angst. Du musst die Situation richtig einschätzen und ein klares Ziel formulieren, wie das Land auszusehen hat. Willst du 20%, 30%, 50% Migration? Dann musst du entsprechende Politik dazu entwickeln. Du kannst einfach nicht sagen, nur nö, nix mehr, oder? Es ist ein Handeln aus Vernunft und Empathie. Ja, Vernunft und Empathie. Weil Vernunft heißt auch wirtschaftliche Vernunft. Was braucht das Land? Und ich bin mir sicher, dass alle außer ein paar Fraktionen würden sagen, das Land braucht Migration. Und wir wissen nicht, von wer da reinkommt, der nächste Nobelpreisträger oder Trägerin sein wird. Wir müssen die alle fördern, genauso wie wir unsere eigenen Leute fördern.
Gut. Du bist ja auch musikalisch unterwegs. Du hast schon anklingen lassen eben in einem Satz, dass du an einem Lied arbeitest, das dieses Thema aufnimmt.
Ja, ja, ich bin... Ich heiße Musician for Social Justice, Musiker für soziale Gerechtigkeit, und ich versuche mit meinen Liedern mit Humor auf schwierige Themen Aufmerksamkeit zu machen und auch Motivation zu geben, das zu ändern. Und das Thema von europäisches Agrarpolitik kam ist in mein Lied, das heißt Dodo Ajelale. Dodo ist mein Lieblingsessen, gebratene Kochbananen aus Westafrika. Und das ist die Frage, dass Geflüchtete oder Asylantragen stellen an der Grenze, können wir heute Abend Dodo essen? Das heißt Dodo Ajelale auf Yoruba.
Und wann kann man das Lied hören? Ab wann?
Ja, es ist fast fertig. Es ist fast fertig. So kurz vor Weihnachten, glaube ich, okay, wird es auskommen auf Spotify und Apple Music und so weiter.
Okay. Ja, dann bin ich gespannt und sage dir ganz herzlichen Dank für das Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute, vor allen Dingen für deine musikalische
Karriere. Vielen, vielen Dank, Jürgen.
Karriere.
Es war gut, hier zu sein und darüber zu reden.